Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Meine Damen und Herren, im Deutschlandfunk hören Sie nun
das Feuilleton.
Nach einer Dauer von 3 Monaten ging vor kurzem in der Berliner Kongresshalle eine Vortragsreihe zu Ende, die unter dem Titel »Musik im technischen Zeitalter« Musik unserer Gegenwart einem weiten Kreis von Hörern durch Kommentar und Demonstration nahebringen und, wo es erforderlich war, verständlich machen wollte. Der Initiator der Reihe, Professor Hans-Heinz Stuckenschmidt, hatte sich so etwas wie einen Weltquerschnitt vorgestellt, als er 12 der profiliertesten Musikschöpfer, umstrittene und anerkannte Größen, aus vielen Ländern nach Berlin kommen ließ. Das Ernsthafte, das Fundierte, das Authentische kam zu Wort. Repräsentiert durch Namen wie Boris Blacher, Wolfgang Fortner, Wladimir Vogel und Hans-Werner Henze. Aber auch die Radikalen, die Neuere um jeden Preis, waren vertreten. Etwa durch Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Schäffer, Yamis Xenakis. Und auch das Absurde, als Ausdrucks- und Ausfluchtsmittel in der Kunst längst legitimiert, durfte sich hier durch den Amerikaner John Cage repräsentiert in dieser Vortragsreihe manifestieren, von der wir Ihnen durch eine Zusammenfassung charakteristischer Ausschnitte in unserem heutigen Feuilleton eine Vorstellung vermitteln wollen.
Und da wären wir schon mittendrin im Absurden, verehrte Hörer. John Cage auf dem Podium der Kongresshalle. Er hämmert auf seiner Schreibmaschine, die er selbst herrlich in den Rang eines Musikinstrumentes erhoben hat. Und der Rest des musikalischen Geschehens kommt aus einem präparierten Flügel, in dessen Inneren sich Cages Partner David Tudor, ein Klaviervirtuose von Rang, wenn man der Ankündigung glauben darf, zupfend, patschend und wurlend betätigt. Musik im technischen Zeitalter? Gewiss nicht. Und wenn wir das an den Anfang stellen, dann stellen wir es gewissermaßen außerhalb, mit einem kleinen Schmunzeln. Und davon war auch etwas in der vollendet höflichen Einführung von Hans-Heinz Stuckenschmidt, der John Cage dem Berliner Publikum vorstellte.
John Cage, Jahrgang 1912, ist in Los Angeles geboren. Er hat Musik studiert, und zwar Klavier und Komposition, zunächst bei Richard Bulich, dann bei Adolf Weiss, Henry Cowell und schließlich 2 Jahre bei Arnold Schönberg. Er hat von Jugend auf außer der Musik eine Reihe von Nebeninteressen gehabt, von denen neben dem Zen-Buddhismus, der ihn seit etwa 10 Jahren beschäftigt, in neuerer Zeit vor allem die Pilzkunde hervorragt. Er ist einer der Gründer der Mycological Society in New York und gilt als einer der besten Amateur-Pilzkenner der Welt.
Doch jetzt zum Eigentlichen. Hören wir uns zunächst ein paar Sätze aus Hans-Heinz Stuckenschmidts Begrüßungsansprache an, mit der er die Vortragsreihe »Musik im technischen Zeitalter« eröffnet hatte.
In dieser Vortragsreihe wird versucht, eine Art Rechenschaft über das abzulegen, was an modernen Kompositionstechniken und an Ergebnissen dieser Kompositionstechnik in den letzten 1,5 Jahrzehnten auf der ganzen Welt versucht und erreicht worden ist. Es ist die Absicht, durch diese Vortragsreihe zu zeigen, wie vielschichtig heute der Begriff der zeitgenössischen Musik beschaffen ist, in wie vielen verschiedenen stilistischen und technischen Ebenen sich Komposition abspielen kann und wie durch die Mittel, die das Zeitalter der Technik bereitgestellt hat, eine Reihe von Erweiterungen nicht nur der kompositorischen Technik, sondern auch des dabei verwendeten Materials ermöglicht worden ist.
Eine der profiliertesten Erscheinungen, die sich dem Berliner Publikum vorstellten, war Wolfgang Fortner, geboren in Leipzig, Jahrgang 1907. Ein Mann, der sich als Musikpädagoge, er lehrt an der Musikhochschule in Freiburg im Breisgau, Hans-Werner Henze war übrigens sein Schüler, und als Komponist einen großen Namen gemacht hat. Obwohl er sich seit 1948 sehr intensiv mit der Zwölftontechnik auseinandersetzte, steht er in seinem Schaffen doch vermittelnd zwischen Tradition und Moderne.
Die größte Aktualität gewinnt aber diese Beziehung in unserer Gegenwart im Zusammenhang mit der sogenannten elektronischen Musik, in der die Grenzen zwischen wissenschaftlichem Experimentieren und dem herkömmlichen Komponieren oder was man darunter verstehen mag, verwischt werden. Insofern, als nämlich ein möglicherweise zunächst gar nicht vorzustellendes Töne- oder Geräuschematerial sich dem Komponisten erst beim Experimentieren offenbart, sodass das wissenschaftliche Experiment gleichsam zum schöpferischen kompositionellen Vorgang wird. In der Frage, wie weit sich der Komponist in dieser Situation vom Ergebnis des Experiments überraschen lassen kann und ob er das durch den möglichen Zufall gewonnene bereits als Komposition werten darf, liegt eine tiefe Problematik. Sie folgt aus der Erkenntnis, dass nicht alles, was die Natur anbietet, im Sinne des menschlichen Geistes geordnet ist und dass wiederum nicht alles Geordnete im Sinne des Künstlerischen schön ist. Auf der anderen Seite darf aber nicht verschwiegen werden, dass gerade im elektronischen Experimentieren mit ganz bestimmten künstlerischen Zielen experimentiert wird. Und hier handelt es sich eben schon nicht mehr um ein reines Experiment zur Erkenntnis naturwissenschaftlicher Zusammenhänge, sondern um ein gezieltes Experiment zur Erreichung eines bestimmten künstlerischen, von der Fantasie vorgestellten, also ästhetischen Ergebnisses. Hier überschneiden sich haargenau naturwissenschaftliche und künstlerische Arbeitsanliegen.
Genau an diesem Schnittpunkt aber steht in seinem Schaffen Karl-Heinz Stockhausen, der 35-jährige Rheinländer, der in Paris als Schüler von Olivier Messiaen seinen Weg zur elektronischen Musik fand, zu deren härtesten Verfechtern er heute gehört. Stockhausen hat seit 1952, er trat damals erstmalig auf den Musiktagen in Donaueschingen und bei den Kranichsteiner internationalen Ferienkursen für neue Musik an die Öffentlichkeit. Er hat 17 Werke geschaffen, die, wie Hans-Heinz Stuckenschmidt es formulierte, jedes einen Extremfall der zeitgenössischen Musikproblematik darstellt. Stockhausens eigenstes Problem ist die Zeit, die aus der Fixierung des stereotypen Rhythmus befreien und aus der er neue kompositorische Möglichkeiten gewinnen will. Es sind ohne Zweifel Stockhausens Radikalität, seine unbedingte Ablehnung aller traditionellen Werte, seine nüchtern fanatische Art, Kunst aus der Technik destillieren zu wollen, die ihm gerade in der jungen Generation viele Anhänger gewonnen hat. Jedenfalls war die Kongresshalle bis zum letzten Platz besetzt, als Stockhausen, speziell für diesen Abend, aus New York nach Berlin kam.
Der Werdegang ist kurz beschrieben. Ich möchte mich nicht auf Einzelheiten einlassen, sondern sagen, dass wir ein ganzes Paket bekommen haben von Schönberg, Webern und Berg. Und die haben, glaube ich, erwartet, dass wir das weitertragen, bis wir auch lange Bärte kriegen. Aber das haben wir nicht getan. Ich meine, dass Musik machen, genauso wie jede andere geistige Tätigkeit, erfinden und entdecken heißt. Und dass Erfindungen und Entdeckungen der ersten Jahrhunderthälfte auf uns überkommen sind und zu einem großen Maß erweitert wurden. Wichtige Entdeckungen sind gemacht worden, nämlich die Wiederentdeckung, aber Neuentdeckung auch, des fünften charakteristischen musikalischen Bereichs, nämlich des Raumes, der heute in einer Komposition genauso wichtig behandelt wird, Position und Richtung der Klänge im Raum, wie zum Beispiel ihre Tonhöhe. Dann die völlige Einbeziehung als Fortsetzung der Einbeziehung aller Klänge, die überhaupt existieren können, zu musikalischem Material, die elektronische Musik, die ja gar nichts anderes ist, als dass wir heute mit den technischen Hilfsmitteln unserer Zeit Klänge und damit natürlich auch neue Prozesse der musikalischen Komposition komponieren, hervorbringen.
Zum Erlebnis des Werks, das Sie hier hören, Stockhausen nennt es Kontakte, gehört der optische Eindruck. Stockhausen selbst dirigiert, er koordiniert, an einem Pult sitzend, mit Hebeln und Knöpfen das musikalische Geschehen. Er gibt über vier auf dem Bühnenraum verteilte Lautsprecher gewissermaßen elektronisch den Ton an, der dem Pianisten und dem Schlagzeuger Spielraum und Grenze für ihr improvisierendes Tun gibt. Das ist ein Versuch, elektronischen und natürlichen Klang einander anzugleichen und zu verschmelzen. Ein künstlerisches Erlebnis will sich allerdings nicht einstellen und man hat den Eindruck, dass hier wissenschaftliche Grundlagenforschung zum Selbstzweck geworden ist. Ein interessanter Gast in der Kongresshalle war der 66-jährige Deutschrusse Wladimir Vogel, den die Begegnung mit Alexander Skriabin im heimatlichen Moskau zum Musiker werden ließ. Vogel ging 1918 nach Berlin, wo er bei Thiessen und Busoni studiert und emigrierte 1933 in die Schweiz, wo er noch heute in Ascona als Komponist und Musikpädagoge lebt. Vogel ist hauptsächlich durch seine Chorwerke bekannt geworden. Er hat, im Gegensatz zu Stockhausen, der das Neue aus der Technik gewinnen wollte, das Neue aus dem ältesten, aus dem natürlichsten musikalischen Material der menschlichen Stimme zu entwickeln versucht.
Als einen meiner wesentlichen Beiträge zur Erschließung neuester Ausdrucksmittel zähle ich meine Verwendung und Behandlung des gesprochenen Wortes und seine musikalische Gestaltung. Dabei kommt dem Sprechchor eine besondere Bedeutung zu. Der moderne Sprechchor kann nicht als Wiedergeburt des antiken Chors gelten, da er sich nicht mit der Rolle des miterlebenden, reagierenden oder betrachtenden Zuhörers begnügt. Vor allem aber zeichnet er sich dadurch vor seinem griechischen Vorgänger aus, dass er nicht innerhalb eines gesprochenen Dramas, sondern innerhalb eines Musikwerkes steht. Nehmen wir zum Beispiel den kleinen Sprechchor aus Fagadou. Die Textaussage beschränkt sich auf eine einzige Satzfolge. Gassire ging hinaus in das Feld. Gassire hörte die Feldhühner. Ein Feldhuhn saß auf einem Busch, die Kleinen saßen im Grase. Gassire ging ganz dicht herzu. Diese Sätze werden mehrmals in allen Stimmen kanonisch und rhythmisch verschoben, wiederholt. Die Form des so gesprochenen Chores entwickelt sich nach musikalischen Gesetzen.
Hinaus in das Feld, Gassire hörte die Feldhühner. Gassire ging dicht herzu.
Gassire
ein Feldhuhn saß auf einem Busch.
Gassire hörte
die Jungen.
Die Feldhühner
saßen
Gassire
im Gras
ganz dicht herzu.
Gassire ein Feldhuhn saß auf einem Busch.
Einer der Höhepunkte der Vortragsreihe Musik im technischen Zeitalter war ohne Zweifel die Begegnung mit Hans-Werner Henze. Der 37-jährige Henze hat sich durch die gelassene Selbstverständlichkeit, mit der er sich sein musikalisches Vokabular aus der traditionellen wie auch aus der modernen Musik erarbeitet hat, durch seinen Mut zur verbindlichen Thematik, zur Melodie und zur begreifbaren Schönheit sehr früh im Schnittpunkt harter Diskussionen um seine Kunst gefunden. Wir erinnern uns an die tumultuöse Uraufführung seines König Hirsch in Berlin bei den Berliner Festwochen 1956. Aber seitdem ist ihn in großartigem Maße Erfolg zugewachsen. Ein Welterfolg deutscher Musik zum ersten Mal nach dem Kriege. Und wer Henze in der Berliner Kongresshalle erlebt hat, seine Sicherheit und Klarheit, die Fundiertheit seiner Ansichten, seine Ablehnung jeder Mode, seinen kühlen Spott über die alternde Moderne, sein Bekenntnis zu einer Musik, die ebenso die Hirten auf dem Felde wie den Kenner erreichen wolle Und wer sich seiner Entwicklung erinnert, die von seiner frühesten Ober-Boulevard-Solitude von 1953 so geradlinig und so logisch über den Prinzen von Homburg bis zur Elegie für junge Liebende, seinem jüngsten Opernwerk, hinführt, dem wurde ein Gefühl der Hoffnung und der Zuversicht zuteil. Henze gab durch sein Werk und durch die Ausstrahlung seiner Persönlichkeit diesen Kunstgesprächen um die Musik unserer Zeit einen Akzent der Verbindlichkeit, der auch die peripheren Ereignisse überstrahlte und sie mit einem positiven Vorzeichen versah. Wir stellen darum auch Henzes Ausführungen und Henzes Musik. Es sind Ausschnitte aus einem Dithyrambus von 1958 und aus seinem symphonischen Werk Antiphone von 1960 an den Schluss dieser Rückschau, dieser Nachlese aus dem großen Musikgespräch in Berlin.
Für uns, die wir soeben das technische Zeitalter bewusst erleben und in ihm existieren müssen, ist es nur unter Zuhilfenahme von Vermutungen und Vergleichen möglich, die Kunst dieser Jahre verbindlich in einen größeren Zusammenhang mit Vergangenheit und Zukunft zu bringen. Es ist alles noch sehr nah, zu nah, was wir im Bereich von 10 zurückliegenden und 10 vor uns liegenden Jahren sehen. Von dem, was da kommen wird, erhoffen oder befürchten wir etwas. Wir werfen uns nach vorn in das Unbekannte, das unsere schöpferische Neugier erregt. Das soeben Gewesene hingegen steht in beklemmender Nähe, fast noch greifbar neben uns. Später wird es sich zu Vergangenheit kristallisieren, zu Geschichte vielleicht, vom Fortgang des Lebens immer weniger berührt, von der Veränderlichkeit des Geschmacks, von Blindheit und Überbelichtung immer weniger beeinträchtigt. Es ist gut zu wissen, dass das, was durch das Fortschreiten der Zeit weiter in den Hintergrund tritt, in seiner Kristallisation so etwas hergibt wie einen Halt, eine Kraft, die es ermöglicht, das Arbeiten in einer Gegenwart erträglich zu machen. Wenn ich, wie ich es mir anerzogen habe, ein Werk aus einem motivischen Kern entwickle, begünstige ich damit das Kontrapunktische, wie es nahe liegt, während das Bilden von vertikalen Tonverbindungen und freien Konfigurationen weitaus mehr Spiel der Fantasie, ja eigentlich die unausgesetzte Missachtung der kontrapunktischen Pläne verlangt. Früher, vor 10, 12 Jahren, sah dieser Dualismus aus wie eine Unentschiedenheit zwischen einer Stravinsky-Nachfolge und der Wiener Schule. Inzwischen ist es aber zu etwas anderem, von beiden Leitbildern gleichermaßen weit entferntem geworden, nämlich zu etwas, das ganz natürlich mit Spannung und Lösung, mit Strenge und Leichtigkeit zu tun hat und vielleicht zu etwas, das mit der Theaterhaftigkeit meiner Musik zu tun hat und mit der Absicht, Unvereinbares zu vereinen. Man muss sich wohl an die Einsicht gewöhnen, dass die Musik, auch wenn sie mit der größten Quantität an technischem Wissen und Können angegangen wird, gespickt mit einem denkbar verfeinerten Arsenal von Instrumenten und fortschrittlich gestimmten Vokabeln, nicht zur Existenz gelangt, wenn vergessen wird, dass sie mit den alten, unsterblichen Schönheiten verwandt ist. Und dass sie von den gleichen oder doch verwandten Gedanklichkeiten leben will, wie jenen, die sie in zurückliegenden Jahrhunderten belebten. Und dass sie nicht auskommt ohne jene alten Requisiten, die heißen Idee, Fantastik, Erregung. Und dass sie auch darin sich wohl nicht von der Musik früherer Zeiten unterscheiden darf, die darstellen, versinnbildlichen und anreden wollte.
Das war das Feuilleton. Hans-René Konrad gab einen Rückblick auf die Berliner Vortragsreihe Musik im technischen Zeitalter. Aktuelle Kulturberichte hören Sie im Deutschlandfunk an jedem Dienstag, Donnerstag und Sonnabend in der Zeit von 21.40 Uhr bis 22 Uhr.
Deutschlandradio Retro.